Sonntag mit Eva Rossmann.
Einen wunderschönen guten Morgen. Heute feiern wir. Und zwar 150 Jahre Ringstraße. Ganz klar, dass der Ö1 kräftig mitfeiert. Es geht um diese wunderbare Prachtstraße, eine der schönsten der damaligen und vielleicht auch für gewisse der heutigen Zeit. Und es geht auch um das Leben der Menschen rundherum. Herzlich willkommen, Peter Payer.
Guten Morgen.
Er ist der sich mit dem Thema sehr viel beschäftigt hat, als Stadthistoriker, aber einer, der immer sehr genau auf die Menschen schaut. Oh, und da sehe ich den Herrn Martin kommen.
Ja, die Ehre, Frau Rossmann, Kompliment, Herr Payer. Ja, heute ist wieder mal so ein wunderschöner Tag, liebe Frau Rossmann, wo ich obergescheit mich wichtig machen kann und vielleicht etwas weiß, was Sie nicht wissen. Eine Preisfrage. Was haben die Wiener Ringstraße und das Meidlinger L miteinander zu tun?
Das Meidlinger L und die Wiener Ringstraße. Peter Bauer schaut
der
jetzt
Herr Bayer
auch.
Darf nicht mitspielen, weil der ist Spezialist.
Er ist Spezialist. Kann das was mit den Ziegelbäumen zu tun haben?
Genau, angeblich haben die Ziegelbäume jene tschechischen Handwerker und Arbeiter, die die Ringstraße gebaut haben, das L, das dort in der Hochsprache ganz korrekt ist, in die wienerische Sprache eingebracht. Und wenn es nicht wahr ist, ist es gut erfunden.
Wunderbar, und zeigt die Vielschichtigkeit von Wien und dass bald was in Wien von anderswo gekommen ist.
So ist es, aber ich verspreche Ihnen, ich werde trotzdem das Meidlinger L heute nicht überstrapazieren.
Ich finde es ja ganz charmant.
Ihre Bestellung bitte.
Also die Geschichten der Wiener Ringstraße wirken bis jetzt und bis hin zum Meidlinger L, wie wir gehört haben. Ist an der Geschichte eigentlich was dran, was glauben Sie?
Ich glaube nicht wirklich. Mir ist jetzt natürlich spontan gleich der Draschihof eingefallen, also der Heinrichshof von Heinrich Drasche vis-à-vis der Oper, als einer der Prunkbauten und großen Mietpaläste, die an der Ringstraße gestanden sind, sozusagen als räumliche Inkarnation dieser ganzen Geschichte. Weil der Heinrich Drasche der Ziegelproduzent, der
ja,
führende
Ziegelproduzent
der
genau.
Monarchie war. Und hier eben vis-à-vis der Oper hier seinen Palast, einen nobelsten Mietpalast errichtet hat, eben den Heinrichhof nach ihm benannt. Und das ist quasi seine räumliche Verortung an der Ringstraße und seine Setzung quasi und seine Nobilitierung, wenn man so will.
Das war eines der ersten Gebäude, glaube ich, die entstanden sind, wie die Ringstraße gebaut wurde.
Eine der sehr frühen Gebäude, genau.
Weil es ist ja eigentlich ganz lustig, eröffnet worden ist die Ringstraße 1865 eben, aber da war sie ja noch gar nicht fertig.
Nein, wir müssen uns ja die Ringstraße als Riesenbaustelle vorstellen, als jahrzehntelange Baustelle mit jahrzehntelangen Auswirkungen, jetzt auch, wenn wir an die Umwelt bedenken, Staubentwicklung, Baustellenlärm etc., viele Arbeiter eben aus verschiedensten Ländern und ein langjähriges, wirklich jahrzehntelanges Projekt, das sich auch innerhalb dieser Zeit natürlich entwickelt hat, eigene Dynamik bekommen hat und Auswirkungen bis zur Gegenwart natürlich hat.
Herr Bayer, Sie sind ja Historiker. Wie sind Sie eigentlich auf die Stadtgeschichte gekommen als Schwerpunkt?
Naja, da gibt es eigentlich zwei Motive. Zum einen vielleicht anschließend zum Beginn, ich bin auch ein Zugreister, der zwar nicht aus Böhmen kommt, aber aus Niederösterreich, also einem kleinen Ort aus Leobersdorf, wir haben auch ein L. Das heißt, wenn man von auswärts in die Stadt kommt, ist es natürlich immer sehr spannend, dort zu recherchieren und dort zu arbeiten und darüber nachzudenken, was ist dieser Ort, wo ich gelandet bin, an dem ich studiert habe, an dem ich meiner Arbeit nachgehe. Das ist so ein persönliches Motiv. Und das zweite, mindestens genauso wichtige Motiv ist, dass die Großstadt einfach etwas Faszinierendes hat. Und die Großstadt hat von ihrer Bewegung, ihrer ständigen Dynamik, ihrer großen Veränderungshäufigkeit, besonders Wien mit dieser großen Vergangenheit und mit dieser Dynamik dann im 20. Jahrhundert, da kann man so vieles entdecken auch wirklich und so vieles zeigen, Relevantes nicht nur für die Lokalgeschichte, sondern für die zentraleuropäische, für die europäische Geschichte. Das hat mich immer fasziniert.
Viele Ihrer Publikationen und auch Ausstellungen beschäftigen sich ja meistens mit den Menschen, also mit der Zeit und mit den einfachen Menschen, die in dieser Zeit jeweils und in der Stadt gelebt haben.
mit den einfachen Menschen, aber auch, würde ich sagen, mit den unterschiedlichen sozialen Verhaltensweisen. Also es ist schon sehr spannend zu beobachten, die Vorstadt versus Innenstadt, das Bürgertum versus Arbeiterschicht. Also gerade die Vergleiche sind sehr spannend. Und dann so etwas, vielleicht auch so etwas herauszuarbeiten, was ist das der Stadtmensch? Gibt so etwas überhaupt? Ja, wie kann man den beschreiben? Zu dem man hier wird, viele Zugereiste werden zu einem Stadtmenschen dann, und wie funktioniert das in den unterschiedlichen Schichten? Gerade bei der Ringstraße ist es ja auch sehr spannend, das Spannungsverhältnis zwischen Aristokratie und Großbürgertum, aber in der Vorstadt ebenso. Und diese sozialen Anpassungsleistungen, nennen wir es einmal so, die finde ich also sehr, sehr spannend, über die Zeitläufe hinweg zu verfolgen.
Über den Stadtmenschen werden wir dann noch reden. Und zuerst kommt aber ein Wunschtitel von Ihnen. Sie haben sich Warm-up vom Karl Ratzer gewünscht und sagen, das ist einfach der Titel, um wach zu werden.
Danke für diese schöne Nummer, darf ich sagen. Da gibt es eine kleine Geschichte dazu. Also nicht nur, weil ich gerne Jazzmusik höre, das ist natürlich klasse und fetzig, wenn ich so sagen darf. Der Charlie Ratzer ist ja der Sohn von Karl Stoiker, wie man jetzt ja an einer Ausstellung im Wien-Museum auch lernen kann. Und mit dem Karl Stoiker verbinde ich sehr intensive persönliche Erinnerungen, weil ich habe einmal eine Ausstellung über ihn gemacht, respektive über seine Bilder. Und das ist in mir eingebranntes Bild, wie ich ihn besucht habe, nämlich in der Burggasse, hat er sein Atelier gehabt. Und wie ich dorthin gekommen ist, ist er wirklich am Gehsteig dort gesessen, mitten, also daneben der Verkehr, also hier ist eine Cloud, so amerikanische Verhältnisse, der Künstler am Gehsteig und malt seine Bilder. Und im Hinterhof hat er mich dann hineingeführt, sind seine vielen Bilder an den Wänden überall gehangen, zum Teil auch der Witterung ausgesetzt. Also das war ein sehr einprägsames Bild damals, den Karl Stoiker kennenzulernen und auch zu erfahren, dass der Charlie Ratzer eben
sein Sohn ist. Ja, klingt spannend. Malen am Gehsteig sozusagen auch wirklich im öffentlichen Raum.
Im öffentlichen Raum,
mit dem Sie sich auch sehr beschäftigt haben, nicht? Also auch im Zusammenhang mit der Ringstraße. Die Möblierung der Ringstraße heißt ein Text von Ihnen. Das ist ja nicht einfach eine Straße, sondern da sind ja Menschen unterwegs und da braucht es dann das öffentliche Mobiliar. Das habe ich sehr spannend und schön gefunden eigentlich. Dass Bäume, aber auch Bänke natürlich und alles Mögliche.
Genau. Also ich habe mir gedacht, es gibt natürlich jetzt im Jubiläumsjahr viele, viele Publikationen und auch Spezialisten, die genau Bescheid wissen und darüber aufklären, wer was gebaut hat und architekturgeschichtlich das erörtern. Aber die Straße selbst finde ich etwas unterbeleuchtet, oder die Geschichte der Möblierung dieser Straße und der Aufteilung, der Zonierung, der technischen Ausstattung. und dem ein bisschen nachzuforschen, war für mich sehr spannend und zu zeigen, wie eigentlich die Straße ausgestattet worden ist, so als Wohnung des Kollektivs, wie Walter Benjamin das so schön genannt hat. Das heißt, wir haben hier Möblierungen, Möblierungselemente, die uns auch gewisse Verhaltensanleitungen geben, die es vorher nicht so gegeben hat. Wir lernen, dass man eine öffentliche Toilettenanlage benutzt und nicht zum nächsten Baum geht und sich erleichtert, dass man später dann auch Papierkörbe benutzt, das dann erst in den 1920er Jahren allerdings. Wir lernen, öffentliche Beleuchtung wird eingeführt, also ein völlig neues Verhalten auch in der Stadt, wenn sich das Licht bis in die Stadt ausdehnt. Es gibt Hydranten, Poller, es gibt Zäune, es gibt Parkbänke, die auf der Ringstraße aufgestellt werden.
Und dann gab es ja auch diese Unterteilung der Straße, die für uns ja völlig normal jetzt ist, aber eine Hauptfahrbahn und dann Nebenfahrbahnen und Gehwege. Und es war dann plötzlich klar, wer wo unterwegs sein darf.
Genau, es war völlig klar eingeteilt, die Gehallee und die Reiterallee und eigentlich alles sehr großzügig. Wir haben ja einen Querschnitt von 57 Meter, also doch beträchtlich. Nicht so viel wie ursprünglich auch vom Militär gefordert, weil das war ja auch eine militärische Geschichte. Aber doch so großzügig, dass also für alle genug Platz sein sollte. Und die sind unterschiedlich auch mit dem Untergrund ausgestattet gewesen, von Kopfsteinpflaster bis hin zu makadamisiert, also mit Schotter beschüttet. Oder die Reiterallee war hauptsächlich mit Erde und mit weicherem Material. Der Gehsteig natürlich aus Stein, klarerweise. Und wenn wir uns das so ein bisschen vorstellen, auch akustisch, dann hat es dann doch ein ziemliches, auch lautes Geräusch gegeben, unterschiedliche Dämpfungen eben, je nachdem, welche Verkehrsteilnehmer hier unterwegs sind.
Ist ja auch so ein Thema, mit dem Sie sich, glaube ich, beschäftigen, die Akustik der Stadt, sozusagen der Sound von Wien.
Ich darf sagen, es ist eigentlich mein Lieblingsthema. Ja, weil ich finde, dass wir ja in einer sehr visuell orientierten Zeit leben und schon seit vielen Jahrzehnten, Jahrhunderten das Auge das dominierende Organ und Orientierungsinstrument ist und sich damit zu beschäftigen, wie die Stadt geklungen hat, wie die Menschen die Stadt akustisch wahrgenommen haben, das finde ich irrsinnig spannend und hier ein bisschen ein paar Trends ausfindig zu machen, war es lauter oder leiser, wer hat welches Geräusch erzeugt.
War es lauter oder war es leiser?
Naja, so ganz leicht kann man das natürlich nicht beantworten, da müssten wir jetzt lange drüber reden. Ich würde mir zu sagen trauen, es war zumindest nicht sehr viel leiser. Ich glaube, es war eher lauter. Also wenn wir uns wirklich den Straßenuntergrund, eben zum Beispiel das Kopfsteinpflaster, jetzt um 1900 gesprochen, es kommt jetzt immer darauf an, was wir reden, die vielen Verkehrsteilnehmer, die vielen Kutschen, es war ja wirklich doch ein großer Verkehr, zum Teil auch noch die Pferdestraßenbahn, ja auch auf der Ringstraße zunächst Pferdestraßenbahn.
Ja, 1865 schon begonnen hat, habe ich gelesen.
Genau, also da war nicht das Getrappel der Pferde, ja, und das Gerumpel und Gequietsche der Schienen und der Waggons, war das vergleichsweise schon ziemlich differenziert und ein Tohuwabohu, wie das viele Zeitgenossen genannt haben.
Darf ich da eine kurze Zwischenfrage in eigener Sache stellen? Wir haben ja auch einen Schanigarten im Café Sonntagund, wir liegen ja bekanntlich an einer Fiakerroute. Wenn ich mal überlege, dass bei uns durchschnittlich 1,5 Fiaker pro Stunde vorbeikommen in der wärmeren Jahreszeit, das müssen ja 100-mal mehr gewesen sein damals. Es gibt ja nicht nur Geräusche, sondern es gibt ja auch Gerüche.
Absolut.
Das war ja wahrscheinlich auch nicht so ganz angenehm.
Ja, das kann man sicher vermuten. Es gibt viele Beschwerden und viele Zeitzeugenberichte, wie man darunter gelitten hat, unter den Gerüchen und auch unter dem Lärm. Das war Anlass für die Hygienisierung der Stadt, wie wir das als Historiker nennen. Und auch die Ringstraße ist ja eigentlich auch so eine Maßnahme, die Entfernung der Stadtmauern, die Durchlüftung der Stadt, das haben wir jetzt beim Geruchsaspekt, beim hygienischen Aspekt, dass die Belüftung, die Anlegung von geraden Straßen, das Vermeiden von stauenden Plätzen, Sackgassen, ein wesentlicher Moment war. Und die Anlage der Ringstraße war auch eine wichtige hygienische Maßnahme, um hier auch eine moderne, sich erweiternde Großstadt hygienisch gesund zu gestalten.
Einer, der sich mit Wien anders, aber auch sehr, sehr intensiv beschäftigt, als Dichter, als Sänger, lyrisch, satirisch, meistens poetisch, ist der Ernst Molden. Und die Ringstraße ist natürlich auch ihm nah.
Ringstraße, das Wort bedeutet einen Haufen Sachen, ob man sich jetzt um sie kümmert oder nicht. Bist du ein Wiener, dann legt sie sich irgendwann unmerklich um deinen Hals. Gleichermaßen Königsschmuck und Joch. Die Ringstraße gehörte zu den ersten Dingen, die ich auswendig lernen musste. Das wurde verlangt, Anfang der 70er Jahre in der Volksschule Grinzingerstraße. Vorher noch lernten wir sachunterrichtsmäßig nur, dass der Karl-Marx-Hof genau 1 Kilometer lang ist. Schon als nächstes mussten wir die Landmarks der Ringstraße memorieren. Interessanterweise in der Gegend die Fahrtrichtung der Autos laufenden Reihenfolge. Ringturm, Börse, Universität, Rathaus, Burgtheater, Parlament. Naturhistorisches Museum, Kunsthistorisches Museum, Staatsoper, Regierungsgebäude. Das Regierungsgebäude nannte man damals jenes riesige habsburgische Beamtengrab, das einst das Kriegsministerium gewesen war und vor dem noch heute Wenzelgraf Radetzky auf seiner Trallen Meere ins Nirvana reitet. Heute heißt das einstige Regierungsgebäude Lebensministerium. Die Stimmung ist ähnlich geblieben. Als die Volksschule zu Ende war, bestieg ich den D-Wagen, um ins Gymnasium in den ersten zu fahren. Der D-Wagen spie mich am Schottentor aus und ich entdeckte das Jonas Reindl, die enorme dortige Unterführung. Diese Ikone der wienerischen Nachkriegsmoderne, nach dem Wiener Bürgermeister und späteren Bundespräsidenten Franz Jonas benannt, war eine der ersten Faszinationen meiner Adoleszenz. Der Hauptgrund war, dass Dutzend Fernsehapparate in ihrer Glasvitrine. Irgendein Elektrogroßhändler stellte diese Fernseher da hinein, um für seine Produkte zu werben. Auf den Fernsehern liefen Trailer aktueller Kinofilme. So blieb das Volk stehen und starrte in die Fernseher hinein. Ich erinnere mich, wie ich nach einem endlosen 6-stündigen Gymnasialtag, ein Hotdog vom Würstelstand in der Hand, vor den Fernsehern stand und mir viele Male den Trailer zu Caligula anschaute. Den Film würde ich im Kino ja doch niemals sehen dürfen. Über meinem Kopf, über dem Jonas Reindl, donnerte es dumpf. Autos, Beams, Puls der Ringstraße. Später hatte ich ein weiteres Gspusi mit dem Ring. Am Anfang meiner 20er, als ich für eine Wiener Tageszeitung als Polizeireporter arbeiten durfte, mehr oder minder mittellos wohnte ich damals in der Wohnung meiner Großmutter nahe dem Rathaus. Täglich bestieg ich nun den Zweier, jene Ringlinie, die wie meine Erinnerungen gegen die Fahrtrichtung der Autos verkehrte, und fuhr mit ihm den Ring entlang bis zur Station Weiburggasse, wo die Redaktion lag. Da meine Nächte kurz waren, schlief ich da manchmal wieder ein, und der Zweier trug mich endlos im Kreis herum. Tief im Schlaf wusste ich dennoch genau, wo ich war. Ich hatte es ja memoriert. Ringturm, Börse, Universität und so weiter und so weiter. Bis zum Regierungsgebäude. Dann wieder alles von vorne, gegen die Fahrtrichtung, glückselig, verdammt in alle Ewigkeit.
Verdammt in alle Ewigkeit und Stadterinnerungen. Herr Bayer, als Stadtforscher, glaube ich, haben Sie es ja auch immer wieder mit diesen Geschichten zu tun.
Absolut, ja. Und die Frage zum Beispiel, die jetzt bei mir auftaucht beim Herrn, vermissen wir es, dass wir nicht mehr im Kreis fahren können auf der Ringstraße? Das ist ja seit mittlerweile fast 10 Jahren passé und hat doch für einiges mediales Aufsehen gesorgt, dass das nicht mehr geht jetzt. Ich finde, es war schon was Tolles. Es hat so was ganz was Spezielles, Absurdes, Wienerisches gehabt. Ja,
ja, ich glaube es auch. Also ich kann mich erinnern, wie ich nach Wien gekommen bin aus der Steiermark, bin ich auch mit Freunden immer sehr gern da ganz rundherum gefahren und habe ihnen auf die Art alles gezeigt, was da in der Innenstadt ist und habe auch vielen anderen Leuten geraten, macht das doch. Und das ist weg, auch wenn man, glaube ich, nicht raunzen sollte über jede Veränderung. Aber ja. Und das ist irgendwie doch schade.
Wohl, man kann es schon, natürlich, muss man jetzt sagen, aber halt gegen Gebühr. Und es ist kommerzialisiert worden. Und insofern ist es vielleicht auch, bringt was auf den Punkt, wenn wir zuerst über den öffentlichen Raum gesprochen haben oder solche Veränderungen. Die Frage der Kommerzialisierung, wie gehen wir mit solchen vermeintlich allgemeinen Gütern um. Man kann hier sagen, es ist die Kommerzialisierung eines Blickes. Dieser Blick ist noch zur Verfügung, aber es wird quasi jetzt Eintritt verlangt dafür. So wie halt in anderen Bereichen des öffentlichen Raumes auch kommerzialisiert wird. Und da sind wir schon bei aktuellen, brandaktuellen Fragen, die Stadtentwicklung betreffend.
Wien ist doch stark kommerzialisiert worden.
Naja, im öffentlichen Raum ist dieser Trend zu beobachten, wie in anderen Großstädten auch natürlich. Denken wir an die Eventisierung, an die Festivals, die doch in den letzten Jahrzehnten zugenommen haben, die zu einer unglaublichen Belebung natürlich der Stadt beitragen. Absolut, die Stadt ist bunter und vielfältiger geworden. Der öffentliche Raum allerdings wird bedrängt von so vielen Nutzungsinteressen. Und das muss eigentlich ständig neu und wird auch ständig neu ausgehandelt. Die Ringstraße ist eine Repräsentationsstraße geworden und viele Paraden passieren auch auf der Ringstraße. Der Rathausplatz, vielleicht das prominenteste Beispiel, wenn man das mal so kritisch formulieren darf, ist ja nur mehr selten wirklich als Platz erlebbar, sondern meistens Kulisse für Veranstaltungen.
Genau darüber haben sich zwei wirklich spannende Kabarettisten auch Gedanken gemacht, nämlich das Duo Christoph und Lollo.
Der liegt zentral und ist gepflegt. Und wenn es schön ist, sind die Bänke bis zum letzten Platz belegt. Nur die Wiesen sind leer. Und wenn man danach fragt, hört man, das Liegen in den Wiesen ist behördlich untersagt. Und wenn man trotzdem versucht, sich dort auszuruhen, dann bekommt man es mit der Polizei zu tun. Ja, wir dürfen das Gras nicht beim Wachsen stören. Und wir dachten schon, die Wiesen würden uns gehören. Und letzte Woche war im Park ein Riesenevent von einer Firma, die so groß ist, dass sie jeder kennt. Die durften in dem Park alles niederplanieren und dann tagelang ihre Produkte präsentieren. Als sie weg waren, war die Wiese vollkommen zerstört. Ja, ja, jetzt wissen wir wohl, wem diese Wiese gehört. Und seitdem nur für den Fall, dass jemand fragt, ist in der Wiese liegen wieder behördlich untersagt. Diese Stadt gehört schon längst nicht mehr uns. Diese Stadt gehört schon längst nicht mehr uns. Das wissen mittlerweile Hinz und Kunz. Diese Stadt gehört schon längst nicht mehr uns. Ist ein öffentliches Klo, das ist seit einem Jahr versperrt und keiner weiß genau wieso. Irgendetwas wird da langwierig repariert. Nur dumm, dass es die Leute hier oft sehr pressiert. Denn die Kinder und Senioren haben ständig volle Blasen und die pinkeln dann verschämt hinter die Büsche auf den Rasen. Viel lieber würden die ganz kultiviert ihr Wasser lassen. Zum Glück gibt es Politiker, die sich damit befassen. Doch die Lösung ist nicht etwa das Klo zu reparieren, nein, nein, die Lösung ist dort Videokameras zu installieren, um die illegalen Wasserlasser dadurch abzuschrecken, polizeilich zu verfolgen und mit Strafzetteln zu necken. Die paar hunderttausend überweist die Stadt doch gern an irgendeinen miesen Überwachungskonzern. Und nicht zuletzt deshalb ist die budgetäre Lage hart. Ganz klar, dass man da bei den Toiletten spart. Diese Stadt gehört schon längst nicht mehr uns. Diese Stadt gehört schon längst nicht mehr uns. Kein stiller Ort, nur man in Ruhe brunst. Diese Stadt gehört schon längst nicht mehr uns. Dass der Park jetzt einer Bank gehört, das wissen wir wohl. Und die Wände dieser Stadt gehören dem Werbemonopol. Und wem der Rest gehört, merkt man auch ganz schnell. Die halbe Stadt gehört dem Baukartell. Und der Zugang zum Fluss gehört dem Yachtenverein. Die schönsten Gärten dieser Stadt gehören den großen Brauereien. Und es gibt Leute, die es ganz gewaltig stört, dass der Wald noch immer den Adligen gehört. Die leeren Häuser gehören den Spekulanten, die intakten und die ganz zufällig abgebrannten. In den Isengassen ist es völlig klar, hier regiert die Glücksspielmafia. Und die Autobusse sind mit Werbung zugeklebt, da sieht man gar nichts mehr raus, das hat man noch nicht erlebt. Und trotzdem ist das Busfahren so teuer wie noch nie. Was für eine Ironie. Die Stadt gehört schon längst nicht mehr uns. Ja, diese Stadt gehört schon längst nicht mehr uns. Das wissen mittlerweile Hinz und Kunz. Diese Stadt gehört schon längst nicht mehr uns. Thank you.
Christoph und Lollo, die beiden bekommen heuer den Salzburger Stier, sozusagen den Oscar der deutschsprachigen Kabarettpreise. Er wird in Gmunden am 8. und 9. Mai vergeben. Tja, ein pessimistisches Lied über Wien.
Also in einem Punkt muss ich gleich ad hoc widersprechen, weil ich mich damit ausführlich beschäftigt habe, weil die Toiletten hier so schön hervorgekehrt worden sind. Die hinsichtlich der Toiletten gehört Wien wirklich zu den bestausgestatteten Großstädten der Welt. Da muss ich mein Veto einlegen, weil da habe ich ein ganzes Buch drüber geschrieben. Aber grundsätzlich betrifft das Wien wie auch andere Großstädte. Es ist ein ständiges Ausverhandeln, wem gehört die Stadt, wem gehört der öffentliche Raum. Wir erleben das tagtäglich, wir erleben das bei den Grünflächen, wir erleben das bei den Marhilferstraße als berühmtestes Beispiel. Das ist ein Kampf, wenn man so will, der will geführt werden tagtäglich und ist auch weiterhin zu führen und ist untrennbar mit der Stadt verbunden.
Aber das haben jetzt schon die Wienerinnen und Wiener vor 150 Jahren moniert, wie man ihnen die Basteien weggerissen hat und das Paradeisgartl und die wunderbaren Grünflächen und sagt, jetzt kommt so eine schiere Straßenherringstraße, soll sie gerichtet werden.
Ja, natürlich, der Wiener verändert sich nicht so gern, der blickt ja gerne zurück, natürlich. Aber jetzt blickt er, glaube ich, auch gerne auf die Ringstraße zum Beispiel. Das ist ein schönes Beispiel dafür, wie man doch wahrnehmungsweise sich gewöhnt und dieser nostalgische Blick zurück dann halt sich auf die neuen Verhältnisse einstellt und das als nostalgisch erlebt wird. Ich werde auch ganz nostalgisch, wenn ich heute eine alte Straßenbahn fahren höre, um ein akustisches Pendant zu nehmen. Ja, ist auch eine Altersfrage natürlich. Ja. Früher hat man sie vielleicht geärgert und jetzt denkt man sich, ah, die gibt es nicht mehr so lang, diese roten Straßenbahnen, das klingt wunderbar. Ja, also für Wien ist dieser Blick zurück etwas Konstitutives, wie ja schon vielfach festgestellt worden ist. Aber ich glaube, gerade dieses Spannungsverhältnis vor und zurück und alt und neu, also das ist schon was mich persönlich sehr stark interessiert, wo da die Konfliktzonen sind und wie man mit denen umgeht. Da ist Wien ein wunderbares Untersuchungsfeld.
Und Sie untersuchen da ja alles Mögliche, unter anderem auch die Uhren. Ihre neue Publikation, da geht es ja um die Synchronisierung der Stadt. Das heißt, wie man gelernt hat, mit Uhren und mit Zeit umzugehen. Aber Sie schreiben ja auch gleich im Vorwort, das habe ich sehr spannend gefunden, dass es jetzt ja fast in eine andere Richtung gehen könnte. Nämlich, dass Wien nicht mehr synchron läuft, sondern alles Mögliche parallel und auch den ganzen Tag und die ganze Nacht durch. Und auch damit muss man wieder umgehen lernen. Wie zuerst mit der Zeit.
Genau. Also das Buch ist noch nicht heraus, muss ich sagen, gerade in Druck, aber demnächst. Ja, an den Uhren kann man sehr schön feststellen, wie diese Schwierigkeit besteht, die vielfältigen Abläufe in der Stadt zu synchronisieren, ineinandergreifen. Pünktlichkeit, Genauigkeit werden so ganz wichtigen Maximen der Stadtbevölkerung, des Stadtbürgers. Und heute gibt es zwar auch noch viele öffentliche Uhren, wie wir wissen, und ich glaube, nirgends blickt man so oft auf die Uhr, ob es jetzt die öffentliche ist oder die Armbanduhr oder die Handyuhr, wie in der Stadt. Allerdings löst es sich ein bisschen auf. Also man kann schon ein bisschen seinen persönlichen Weg so durch, man ist nicht mehr so abhängig von den Gegebenheiten. Es gibt auch Gegenbewegungen. Manche legen das Handy weg und sagen, ich gehe ohne Handy hinaus. Es gibt auch internationale Bewegungen, die sagen, Cheetah's Law heißt das dann, wir machen eine langsame Stadt. Der Verein zur Verzögerung der Zeit, der ja in Klagenfurt sitzt zum Beispiel, er sagt, wir entschleunigen das Ganze. Also heute ist schon mehr ein vielfältiges Nebeneinander. Aber es gibt auch die klare Tendenz zu noch mehr Genauigkeit. Ja. Die Uhren bekommen einen Sekundenzeiger zum Beispiel. Ja. Wenn Sie am Bahnhof Praterstern fahren, werden Sie an der Bahnhofsuhr einen Sekundenzeiger finden.
Dabei ist man schon froh, wenn das minutenweise richtig kommt. Alles
ja, aber zur Symbolisierung, wir schaffen das sekundengenau, bringt es schon etwas, macht es etwas sichtbar, was in der Schweiz schon seit Jahrzehnten selbstverständlich ist. Die sind stolz darauf, dass die Bahn dort wirklich auf die Sekunde genau abfährt. Das ist auch ein Trend, der existiert.
Vielleicht hat das was mit Wiener Gemütlichkeit oder auch mit österreichischer Gemütlichkeit, um jetzt nicht alles auf Wien zu zentrieren zu tun, dass man sagt, bitte auf die Sekunde muss es jetzt ja doch nicht sein.
Was sehr sympathisch ist, durchaus.
Verkauft's mir Gewande vor den Himmel, den offenen Himmel hinterher. Vor übers Land, so weit ich komme, braucht das Gewandel nimmer mehr. Machen Indianer jetzt die Schleich mit, bevor ich nur am Zahnfleisch kriech. Hau mich schon langsam über Tesser, bis sie kein einziges Haus mehr sieh. Weil tote Damen sind das Letzte, was sie sich in der Stadt. Tote Damen sind das Letzte, was sie sich in der Stadt. Ich hau einen Hut drauf, setz den Hut auf. Der Wind hat Wolken weggescheucht. Sogar die Werner sind heut gut drauf. Nix war heut schwer, alles fällt mir leicht. Wenn der Wind war, dass die Karpaten schnallen ich die falschen Flügeln an. Dort, wo die jungen Schwalben starten, schau ich, ob ich noch fliegen kann. Sind das Letzte, was sie sich in der Stadt. Tote Damen sind das Letzte, was sie sich in der Stadt. Weil tote Damen sind das Letzte, was sie sich in der Stadt. Tote Damen sind das Letzte, was sie sich in der Stadt. Tote Damen sind das Letzte. Tote Damen sind das Letzte. Tote Damen sind das Letzte, was sie sich in der Stadt. Was sie sich in der Stadt. Was sie sich in der Stadt.
Martin Spengler und die falschen Wiener. Sie spielen heute um 14 Uhr am Heldenplatz. Und das hat einen ganz besonderen Grund, weil Ö1 legt einen Klangteppich aus, genau zum 150 Jahre Jubiläum Ringstraße. Da gibt es dann am Heldenplatz bei der Staatsoper und neben dem Burgtheater Musik, Tanz und Literatur zwischen 14 Uhr und 19.30 Uhr. Die Details gibt es natürlich auf unserer Website oe1orf.at/ring. Also, Herr Bayer, in Wien tut sich schon was.
Ja, Gott sei Dank, wunderbar. Die Stadt ist lebendig, vielfältig, bunt. Das wollen wir nicht mehr missen. Ja, absolut.
Und in dem Fall ist Ö1 natürlich mit dabei. Ich weiß nicht, wie weit die Uhren auch eine Rolle spielen werden, über die wir geredet haben. Zur Zeit der Ringstraße waren sie ja sehr, sehr präsent. Und gerade bei der Opernkreuzung hat sich da viel abgespielt. Das ist ja auch ein Punkt, dieser Opernkreuzungspunkt, mit dem sie sich sehr beschäftigt haben und seinen Wandel in der Zeit seit der Entstehung der Ringstraße.
Ja, ich habe mir mal vorzustellen versucht, dass das wirklich so ein neuralgischer Punkt gewesen ist, der natürlich nicht immer so ausgesehen hat, wie er heute aussieht, klarerweise, aber wie er zu dem geworden ist. Und wenn man da ein bisschen in die Geschichte geht und in die Literatur natürlich auch und in den Film, es war immerhin der erste Ort, der filmisch festgehalten worden ist von den Gebrüdern Lumière 1896, Le Ring zeigt die Opernkreuzung. Also das ist wirklich ein Ort der Repräsentation mit den umliegenden, berühmt gewordenen Gebäuden. Und uhrenmäßig war das auch sozusagen eine wichtige Etappe, weil hier die erste Straßenuhr entstanden ist. 1907, im Sommer 1907, ist dort die erste elektrisch betriebene, muss man sagen, Straßenuhr errichtet worden. Eine Frühform der Würfeluhr, sie hat noch nicht dieses Gehäuse gehabt, aber doch vier Zifferblätter, die halt in alle Himmelsrichtungen gezeigt haben. Und das war die erste kommunale Straßenuhr.
Ansonsten war ja bei der Opernkreuzung vor allem der Polizist sehr berühmt, nicht? Da gibt es ja sehr viele hübsche Geschichten und Geschichten rundherum.
Das gehört zur Menschen. Verkehrsgeschichte der Opernkreuzung, zur wichtig natürlich als Kreuzungspunkt, wie der Name sagt. Das haben wir jetzt in den 1950er Jahren, 60er Jahren, als der Karl Schmalvogel hier Dienst gemacht hat als Polizist und weil er eben vor der Oper gestanden ist und mit seinen fuchtelnden Bewegungen als Karajan von der Opernkreuzung tituliert worden ist. Und den hat dann jeder gekannt. Das war also ein Begriff in Wien. Und der hat dann eine Opernsängerin geheiratet, ist so noch berühmter geworden.
Ich meine, das ist ja eine wunderschöne, wie eine erfundene Geschichte, finde ich. Der hat sie offenbar bei einem Verkehrsunfall oder so kennengelernt und angeblich. Der hat dann eine der berühmten Opernsängerinnen geheiratet.
War aber keine glückliche Ehe. Also das war
ja, das wollen wir jetzt gar nicht hören. Also das klingt so super, das lassen wir jetzt einfach dabei.
Die unromantischen Seiten, die wollen wir
ja
nicht.
Hören wir einfach auf, dort, wo sie heiraten, das ist viel gescheiter. Ja,
aber drückt mich meine Erinnerung aus einem früheren Leben oder war nicht auch auf der Opernkreuzung die erste Verkehrsampel Österreichs in den 20er Jahren?
Genau, also hier sind wir wieder in den 20er Jahren, genau, wo ein Innovationsschub gewesen ist. Wie man überhaupt sagen muss, vielleicht bei der Gelegenheit, die Ringstraße war eine Straße, wo technische Innovationen stattgefunden haben. Das vergisst man heute gerne. Die Bedürfnisanstalten habe ich schon erwähnt, das war ja nicht selbstverständlich, die auch zu errichten und so zu betreiben. Die Uhren, es hat auch andere Uhren noch gegeben, eine pneumatische Uhr vor der Votivkirche am Schottenring, also beim heutigen Jonas-Reindl. Die ganzen Einbauten im Untergrund, die errichtet worden sind.
Also eben, da hat es ja schon Gasleitungen und Wasserleitungen und alles gegeben.
Absolut, Gasleitungen, Wasserleitungen, Stromleitungen, Telefonleitungen, dann die ersten Telefonzellen, die öffentlichen. Die Wagen, heute kennen wir noch, auch ein Lieblingsthema von mir, diese öffentlichen Berkel-Wagen, dass man sich im öffentlichen Raum vor dem Volksgarten hinstellt und sein Gewicht ermittelt mit einer wirklich Präzisionswaage. Das waren ja wirklich ganz tolle Wagen.
Schrecklich.
Schöne Vorstellung.
Herr Martin, irgendwie haben Sie Schweißperlen auf der Stirn.
Ich vermeide sogar den Gruß, bleib mir gewogen, weil ich nicht so gern vom Wiegen rede.
Aber lieber Herr Martin, dann muss Sie ja besonders freuen, dass sich der öffentliche Raum dauernd verändert und vielleicht ist dann die Sache mit der Waage auch erledigt, mit der öffentlichen zumindest.
Noch mehr Würstelstände und noch weniger Wagen im öffentlichen Raum.
Nehmen wir es als Manifest und Zurückeroberung der Stadt. Etwas, das ich sehr witzig finde, weil ich es damit absolute Kindheitserinnerung, wer nicht, verbindet, ist, Sie beschäftigen sich auch mit einem Wiener Original, einem fiktiven, nämlich dem Grafen Bobby und seinen Witzen und dem, was natürlich der Witz über die Zeit und über die Stadt Wien aussagt.
Ja, bei mir ist auch eine Kindheitserinnerung, das verbindet uns vielleicht. Ja, dieser Graf Bobby ist eine Wiener Figur, die natürlich keine reale Grundlage hat, so wirklich so eine Volksfigur geworden. So ein Witzeakkumulator, den man alle möglichen Witze in den Mund gelegt hat. Ihn und seinen Protagonisten, seinen Freunden, den Graf Rudi, den Graf Schmeidl etc., Baron. Der hat eigentlich einen Humor verbreitet, der so historisch schon in der Monarchie begonnen hat, so ein bisschen der naive dumme Aristokrat, der so nicht mehr ganz zurechtkommt mit den Dingen, die um ihn herum passieren. Aber, und das habe ich so spannend gefunden, diese Figur zieht sich das ganze 20. Jahrhundert hindurch. Bis zu den, das ist wahrscheinlich unsere Kindheitserinnerung, ja, unser gemeinsamer dann Peter Alexander und Gunther Philipp, bis zu diesen Filmen dann. Ja. Und dass das so einen langen Zeitraum geht und die Witze, zeitspezifisch, Monarchiewitze sind dann Zwischenkriegszeitwitze, auch, es gibt auch NS-Witze, Nachkriegszeitwitze, das spielt sich alles in diesen Graf Bobby-Witzen wieder und das ist schon etwas Besonderes. Und abgesehen von diesem ganz speziellen Humor, der halt da drinnen steckt.
Und jetzt einfach ein Beispiel dazu.
Vor ein paar Monaten war doch in Wien ein Straßenbahnerstreik. No, ich gehe zu Fuß am Corso vom Hotel Bristol spazieren. Auf einmal kommt der Bobby hoch zu Ross den Ring entlang und ich traue meinen Augen nicht. Er führt sogar ein zweites Pferderl am Halfter. Ich schrei, hallo, Bobby, Bobby.
Servus, Rudi. Na, was sagst du, wie ich das mach? Stört mich doch überhaupt nicht, der blöde Streik. Die zwei Pferderl haben mir vom Onkel Niklas borgt.
So genial, aber eins verstehe ich nicht. Warum hast du denn ein zweites Pferderl, wenn du allein bist?
Na geh, okay, das verstehst du nicht. Ich muss doch am Schwarzenbergplatz umsteigen.
Ein Klassiker, in dem Fall von Peter Wille und Gunther Philipp. Die sonnigen Seiten der Straße, auch beim Graf Bobby. Sie haben sich da was gewünscht in dem Zusammenhang, etwas ganz anderes natürlich. On the sunny side of the street, das hat auch was mit Erinnerungen zu
das
tun.
Das ist auch wieder eine Erinnerung. Da sind wir wieder bei meiner geliebten Jazzmusik und in dem Fall beim Walter Richard Langer, der, mit dem ich, mit dessen Sendung ich aufgewachsen bin, vokal, instrumental, international. Viele von den Hörern werden die Sendung sicher kennen, die dreimal in der Woche, heute unvorstellbar, dreimal in der Woche gewesen ist. Ich habe immer mein Alltag, mein Leben, mein Studium so eingeteilt, dass ich das hören kann, glaube ich, Dienstag, Donnerstag, Samstag, Vormittag. Und diese Kennmelodie ist einem natürlich total, haben wir als Hörer total verinnerlicht. Und wir haben uns immer gefreut, wenn der Walter Richard Langer die ganz ausgespielt hat. Das war immer schön.
Meine Damen und Herren, am Mikrofon ist Walter Richard Langer und die Plattenspieler und Magnetophone hören auf das Kommando von Tonmeister Alfred Nedomar. Die Sendung heißt Vokal, Instrumental, International.
Zufügen. Ich kann mich noch so gut erinnern, wie der Walter Richard Langer in dieser Sendung einmal, ich glaube, es war Stefan Grappelli und Django Reinhardt gespielt hat. Und da habe ich mir das erste Mal eingebildet, verstanden zu haben, was Swing ist. Das war so eine swingende Musik, die er da gespielt hat, eine Nummer. Das war ganz herrlich. Und das zweite Verdienst, das er in meiner persönlichen Biografie hat, wie er das erste Mal, für mich das erste Mal, Chet Baker gespielt hat. Und das ist ja mein absoluter Liebling. Und da hat er mehrere Sendungen immer wieder gebracht, aber das ist sozusagen hängen geblieben und ein Verdienst dieser Sendung, wo man wirklich sieht, dass über eine Radiosendung und diese große Präsenz eigentlich schon persönliche Vorlieben stilbildend passiert ist.
Ja, schön, schön in Wirklichkeit. Und ich glaube, das war wirklich stilbildend. Das hat bei mir auch viel mit meiner Liebe zu Jazz zu tun gehabt. Also er hat eine Generation offenbar geprägt. Schöne Sache, wenn man es dann wieder mal hört. Ja.
Ich habe es als Handy-Klingelton, ist zwar nicht ideal geeignet, weil es zu leise ist, aber diese Signation ist mein Handy-Klingelton.
Boah, das war eine gute Idee. um zu Wien zurückzukommen, ich frage mich ja sowieso, wohin geht Wien kulturell auch? Das ist ja auch so ein Thema der Stadtentwicklung bzw. der Stadtgeschichte. Hauptbahnhof ist ja auch so ein neues bombastisches Teil von Wien, so ähnlich, nicht so ähnlich wie die Ringstraße mal war, aber halt auch was Großes. Und da sollen jetzt angeblich keine großen kulturellen Fixpunkte gesetzt werden, weil offenbar das niemand finanzieren kann oder will. Mhm.
Ja, oder denken wir an Aspern, Seestadt Aspern, die geplant ist, noch ein größeres Projekt.
Da wird es zumindest eine neue Buchhandlung geben. Das finde ich nämlich total super. Die wird Seeseiten heißen. Und es gibt wirklich Menschen auch, die trauen sich, eine Buchhandlung zu eröffnen. Ich finde das hinreißend. Ja. Noch dazu sind es zwei großartige Menschen.
Fantastisch, ja. Also, aber zum Hauptbahnhof. Da war ja die Diskussion, ob das Wien-Museum auch dorthin übersiedeln soll. Also wir haben hier schon das Phänomen, dass die eingefahrenen Routen, die Mainstream-Routen, die sind in Wien nur noch mal die Innenstadt plus Ringstraße plus ein paar Ausreißer wie Schönbrunn und so, die zu verlassen und hier neue Cluster, Kulturcluster zu setzen, ist nicht so einfach. Das hat man sieht man am Beispiel des Hauptbahnhofes sehr gut, aber vielleicht gelingt es ja auch. Es ist ja doch was auch am Hauptbahnhof vor Ort, also das 21er Haus und das Belvedere ist nicht weit. Also ich könnte mir schon vorstellen, dass da was entsteht. Es wird ja daran gearbeitet, auch Galerien entstehen dort, Ostlicht. Also ich denke, da ist schon etwas im Wachsen und kann schon noch auch weiter blühen.
Ja, man muss halt ein bisschen auch hingehen zu diesen Kulturevents. Ums Hingehen geht es auch bei einem kurzen Text von Friedrich Achleitner. Hören wir uns jetzt an und ich frage Sie nachher, warum. Geh weiter.
Geh weiter. Geh weiter. Geh weiter. Geh weiter. Geh weiter. Geh weiter. Geh weiter, geh. 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 Kim.
Sie haben sich's gewünscht.
Ja, ein wunderbares Kleinod. Ich bin natürlich ein Fan des Gehens als adäquate Form, sich in der Stadt zu bewegen, weil man da sehr vieles sieht, das man sonst nicht sieht, wenn man mit dem Auto fährt oder sich andersweitig bewegt. Und das Gehen, da, ja, mittlerweile ist es eh ein bisschen was zum Mythos geworden und ein bisschen modisch geworden, gehört zumindest zu meiner Fortbewegungsart untrennbar dazu. In dem Fall gibt es noch einen anderen Ansatz. Wir haben eine kleine Wandergruppe, die Geweider heißt, ins Leben gerufen vor einigen Jahren. Und die Kerngruppe, die ich hier bei der Stelle sehr herzlich grüßen darf, Barbara, Gabi und Fritz, wir heißen Geweider und gehen halt regelmäßig wandern. Und unsere Jingle dazu ist dieses Gedicht von Achleitner.
Ich habe mir gedacht, wie man es angehört hat, wieder einmal, ich mag den Friedrich Achleitner ja sehr, sehr. Und habe mir gedacht, es sagt ein bisschen was so über die Stadteinsamkeit auch aus. So, ich will gar nicht, geh weiter, braucht man nicht. Und dann trotzdem zum Schluss sagt er, komm.
Mein geliebter Feuilletonist Eduard Pötzl, über den ich auch ein kleines Büchlein geschrieben habe, hat einen wunderbaren Feuilleton geschrieben über das Gehen in der Stadt und die unterschiedlichen Arten des Gehens, die in der Mitte vom Trottoir gehen, so die Platzhirschen, die sich vorwärts bewegen, oder die Randsteinliebhaber, die am Rande dahin gehen, oder die hin und her pendeln. Also auch das ist ja so ein kultureller Lernprozess erst gewesen, wie bewege ich mich richtig in der Stadt, sodass alle gut vorwärts kommen, und wie handle ich das im öffentlichen Raum richtig aus? Ab wann gibt es einen Gehsteig, ab wann gibt es eine Fahrbahn, die für die Autos reserviert ist? Also hier haben wir einen langen zivilisatorischen Prozess, der aber nicht für alle Ewigkeiten bleibt, wie wir lernen. Wenn man heute von Begegnungszonen sprechen und diskutieren, dann ist genau das Gegenteil wieder an der Tagesordnung, dass man sagt, wir handeln uns das neu aus. Alle Teilnehmer, Verkehrsteilnehmer sind gleichberechtigt und regeln das untereinander selbst.
Was halten Sie von diesen Begegnungszonen?
Ich finde es einen interessanten Lernprozess und ich muss persönlich sagen, ich war, also jetzt was Marilferstraße betrifft, anfangs ein Skeptiker, weil ich die Marilferstraße doch für eine Transitstraße und eine lange und wichtige Straße halte. Aber jetzt, wo die Bereiche begehbar sind, merke ich im persönlichen Erleben, das eröffnet völlig neue Wahrnehmungen, völlig neue Perspektiven, wenn man hier in diesem Stadtraum sich anders bewegt. Und ja, bin gespannt, wie sich das in dem Miteinander bewährt.
Also, an sich wäre es intelligent, offen. Miteinander statt immer schön alles abgetrennt, nicht?
Absolut, ja.
Faktisch ein Übungsfeld für alles mögliche andere.
Genau. Und wir müssen ja bedenken, also das ist ja Wien-spezifisch, wenn wir jetzt bei Wien bleiben, Wien wächst ja wie wenig andere Großstädte in Europa. Wir wissen ja, dass Wien 20.000, 30.000 Einwohner pro Jahr mehr erhält. Das heißt, wir müssen uns überlegen, wie gehen wir mit dem Raum, der in der Stadt per se begrenzt ist, um. Die Menschen werden mehr, die hier leben, arbeiten, sich bewegen. Da muss man reagieren und auch neue Formen der Begegnung. Wenn alle ein Auto haben, die hier zuziehen, dann sind die Straßen verstopft, geht gar nichts mehr. Also dann hat man null Spielraum mehr. Vielleicht gibt es einmal Stadterweiterungen, die noch mehr die Grenzen sprengen. Wir leben ja noch immer mit Bildern im Kopf, denke ich mir, da nehme ich mich nicht aus, dass Wien Grenzen hat. Ja? Und ich sehe noch immer in meinem Auge den Stadtplan von Wien mit Grenzen eingezeichnet, so wie ich es in der Schule gelernt habe. Der ist natürlich schon lang obsolet und die Stadt ist was Grenzüberschreitendes und auch Wien strahlt aus und ist in Wirklichkeit eine Wabe, die pulsiert und ständig hin und her geht, wo Tausende, Zehntausende Menschen ein- und auspendeln. Also mit dem umzugehen und das in der Zeit dann quasi fortzuschreiben, das wird die wirkliche Herausforderung sein. Ja, mit solchen Dynamiken, wo wirklich ganz riesige Menschenströme, Güterströme permanent bewältigt werden wollen.
Wo auch neue und alte Wiener sich erst verhandeln müssen und die kommen und die dann ihre Wohnungen verlassen und die dann wieder leer stehen und so weiter. Genau. Also ein ganz spannender Ausblick eigentlich auch für einen Zeithistoriker. Geschichte entsteht ununterbrochen und auch heute und man kann vielleicht auch, wenn man bis zur Ringstraßenzeit zurückschaut, sehen, was sich in den nächsten 10, 20 oder 50 Jahren tun wird, weil es einfach lebendig ist und vielleicht ist es genau das, was Wien zu einer der lebenswertesten Städte der Welt macht, weil so gibt es ja immer wieder diese Rankings und so scheint es dann auch dem objektiven Betrachter offenbar zu sein.
Genau, also das ist sicher eine der größten Motive hier nach Wien zuzuziehen, weil hier Dinge funktionieren, die Stadt funktioniert und merkt jeder Einzelne natürlich, wenngleich man nie stehen bleiben darf, wie gesagt, und das wirklich ständig Work in Progress ist.
Also wenn ich Ihnen so zuhöre, Herr Bayer, Frau Rossmann, dann stelle ich wirklich fest, Wien dürfte ein Wunder sein, aber das Café Sonntag, liebe Frau Rossmann, ist auch ein Wunder. Ist Ihnen das schon aufgefallen? Denn ich glaube, das ist das einzige Kaffeehaus in ganz Österreich, das sowohl an der Fiakerroute als auch an der Donau, als auch an der Mur, an der Trau, am Inn, an der Salzach, am Bodensee und am Neusiedlersee und an allen anderen Gewässern.
Ja, bei uns in den Weinviertler Weingärten auch.
Du hast erst recht. Wahnsinn. Das ist ein gesamtösterreichisches Ereignis.
Ja, es gibt so viel Faszinierendes, über das wir noch reden könnten, egal ob das weltumspannende oder zumindest Österreich umspannende Café Sonntag ist oder die pulsierende Stadt Wien, die keine Grenzen hat und wohin sie wachsen wird. Aber lieber Herr Payer, wir sind leider jetzt am Ende unserer Sendezeit. Ich darf mich ganz herzlich bedanken für diese Rückblicke, aber auch für die Ausblicke.
Sehr gerne, danke auch.
Und so ein Rückblick, leicht romantisch und Jugenderinnerung auch für unseren Musikredakteur Klaus Wienerreuter, ist die TV-Serie Ringstraßenpalais. Und da wollen wir jetzt wenigstens noch sozusagen die Leitnummer daraus spielen. Großartig vom Toni Stricker, der kann auch das.
Sie hörten Café Sonntag. Zu Gast bei Eva Rossmann war heute der Historiker und Stadtforscher Dr. Peter Payer. Seine kulturhistorischen Streifzüge unterwegs in Wien und Blick auf Wien sind im Tschernin Verlag erschienen. Sein neues Buch Die synchronisierte Stadt, öffentliche Uhren und Zeitwahrnehmung erscheint in Kürze im Verlag Holzhausen. Weitere Empfehlungen zu den Veröffentlichungen von Peter Payer finden Sie auf unserer Café Sonntag Website. Die Musik der heutigen Sendung kam von Karl Ratzer, Christoph und Lollo, Martin Spengler und die Feuschen Wiener, Tommy Dorsey und Toni Stricke. Mitgearbeitet an der heutigen Sendung haben Claudia Gschweitl, Martin Heidinger, Ernst Molden, Klaus Wienerreuter, Maria Frank, Ralf Gabriel und Peter Blau. Nächste Woche ist der Kabarettist und Autor Alfred Dorfer zu Gast bei Eva Rossmann im Café Sonntag.